Coop.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freiheit-Hörerinnen und Hörer, bei unserer 7. Folge des Bioskop-Podcasts der Austrian Biologists Association auf Radio Freirad. Mein Name ist Denise Scherer, ich bin Biologin und arbeite im Botanischen Garten der Universität Innsbruck und führe euch heute durch die Sendung zum Thema Wildbienen. Ich freue mich, heute den Wildbienenexperten und Autor Sebastian Hopfenmüller bei mir zu Gast zu haben. Er wird mich die ganze Folge begleiten und mir Frage und Antwort zu dem Thema stehen. Sebastian, magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen und erzählen, wer du so bist und was du so tust?
Hallo, ja, Sebastian Hopfenmüller. Ich bin Geoökologe nach meiner Uni-Ausbildung in Bayreuth beziehungsweise Biodiversitätsökologe. War danach 3 Jahre an der Uni Würzburg als wissenschaftlicher Mitarbeiter, habe also in der Masterarbeit mich angefangen mit Wildbienen zu beschäftigen und dann auch an der Uni Würzburg. Und seitdem verfolgt mich das Thema sehr. Ja, Artenvielfalt hat mich schon immer sehr interessiert. Ich habe im Studium eigentlich mit der Botanik angefangen, aber da Bienchen und Blümchen ja zusammengehören, war das eigentlich ein ganz guter Einstieg. Wenn man sich mit der Botanik auskennt, dann hat man es auch mit den Bienen leichter. Und ja, so bin ich nach der Uni Würzburg ins Allgäu gekommen, arbeite dort seit 6 Jahren bei der Stiftung Kulturlandschaft Günzthal, also eine private Naturschutzstiftung, wo wir verschiedenste Naturschutzprojekte machen. Und seit 2 Jahren bin ich auch, da ich bei der Stiftung Teilzeit arbeite, jetzt auch bei der Uni Ulm in einem Wildbienenprojekt, das sich Bina Best nennt, beschäftigt und kann mich dort auch weiterhin sehr intensiv mit den Wildbienen beschäftigen.
Viele denken ja beim Thema Wildbienen ganz oft erstmal an die Honigbiene. Wo liegen denn die Unterschiede zwischen der Honigbiene und den Wildbienen? Und vor allem, was ist das so Besondere an den Wildbienen?
Also die Honigbiene Apis mellifera, es gibt ja mehrere Honigbienenarten. In Europa ist das die einzige, in Asien gibt es noch ein paar mehr, also insgesamt 7 oder 8 Arten. Die ist im Endeffekt früher auch mal eine von den Wildbienen gewesen, aber hat sich eben dadurch, dass sie lange gezüchtet wurde und als Haustier im Endeffekt kultiviert wurde, natürlich verändert mit der Zeit und ist in neuerer Zeit, seitdem es verschiedene Gefahren für die Honigbiene gibt, insbesondere die Varroa-Milbe, die von einer der asiatischen Honigbienenarten kommt, an denen die europäische oder westliche Honigbiene nicht angepasst ist, hat sie ein Problem in der Freiheit zu überleben. Und deswegen ist sie eigentlich immer auf den Imker angewiesen. Deswegen ist sie mehr ein Haustier als ein Wildtier, aber ursprünglich würde man sie auch zu den Wildbienen zählen. Und das Besondere ist natürlich an der Honigbiene, dass sie einfach hochsozial ist, dass sie eine Vorratshaltung hat, weil sie eben als Volk überwintert und nicht, wie das bei allen anderen sonstigen Wildbienen der Fall ist, wo nur Einzeltiere oder Larven oder Überwinterungsstadien im Boden zum Beispiel überwintern. So ist es bei der Honigbiene eben durch die Vorratshaltung möglich, dass das ganze Volk überwintert. Und das hat natürlich für den Menschen den Vorteil, dass er diesen Vorrat des Honigs auch bedienen kann und damit die Honigbiene zum Nutztier geworden ist. Und ja, es gibt natürlich auch bei den Wildbienen verschiedenste soziale Arten. Die bekanntesten sind die Hummeln, die natürlich auch zu den Wildbienen gehören. Viele unterscheiden immer zwischen Wildbienen und Hummeln, aber eigentlich gibt es da keine wesentlichen Unterschiede, außer dass die Hummeln natürlich relativ verbreitet sind, auch sozial sind. Aber da ist es so, dass eine Königin, die einzeln überwintert hat, im Frühjahr einen Staat gründet, erstmal alleine diesen aufbaut und sobald sie Arbeiterinnen hat, sich nur noch um das Innenleben und um die Nachkommen kümmert und somit sich ein Staat aufbaut, der aber am Ende des Jahres wieder zerfällt. Und so gibt es einen Übergang im Endeffekt bei den Wildbienen von hochsozialen Arten, auch bei den Furchenbienen und Schmalbienen gibt es soziale Arten, dann gibt es kommunale Arten, die zwar zusammen ein Nest nutzen, aber jeweils ein Weibchen immer sein eigenes Nachkommen anzieht und dann gibt es welche, die in Aggregationen leben, also an einem Nistplatz, wo viele Nester sind und welche, die komplett allein geben. Also es gibt so einen, eigentlich so einen kompletten Übergang in den im sozialen Zusammenleben und das macht es natürlich auch sehr, sehr spannend. Und in diesen verschiedensten Sozialstufen gibt es dann auch noch ganz viele Besonderheiten. Also es gibt eine Schmalbienenart, die bis zu 6 Jahre alt wird, also die Königin, das ist auch eine hochsoziale Art und die baut über die 5 bis 6 Jahre ihren Staat immer größer auf, mit immer mehr Arbeiterinnen und erst im 5. oder 6. Jahr gibt es dann neue Geschlechtstiere, die sich dann wieder verpaaren und dann einen neuen Staat gründen. Also da gibt es so verschiedenste Lebensweisen, die das Ganze einfach sehr, sehr spannend machen, mit den Wildbienen zu arbeiten.
Okay, also das bedeutet, dass die Honigbiene vor allem irgendwie eine andere Lebensweise hat im Gegensatz zu den Wildbienen. In Natur- und Umweltschutzkreisen ist das Thema ja irgendwie total aktuell momentan und es wird ganz viel gemacht, immer mehr, um die Wildbienen zu schützen und ihnen neue Lebensräume zu schaffen bzw. zu erhalten. Welche Funktionen haben denn die Wildbienen jetzt konkret und weshalb ist es so wichtig, sie zu schützen?
Also sie sind natürlich als Bestäuber mit die wichtigsten Bestäuber. Auch die Honigbiene kann bei weitem nicht die Wildbienen ersetzen, weil die Honigbiene natürlich nur eine Art ist. Die ist zwar sehr generalistisch und kann natürlich sehr häufig sein, je nachdem, wie viele Imker da sind. Aber nachdem die Honigbiene schon auch gerne auf Massentrachten geht, auch auf Blüten mit viel Nektar oder ja, wo der Nektar gut zugänglich ist für ihre Größe und für ihre Rüssellänge, das spielt auch immer eine Rolle bei den Wildbienen, geht sie eben nur an einen Teil der Pflanzenarten und viele Wildblumen werden einfach viel effektiver oder überhaupt nur von Wildbienen bestäubt. Es gibt natürlich auch noch andere wichtige Bestäuber wie Fliegen und Schmetterlinge, aber die Wildbienen haben sich eben in der Evolution mit den Blütenpflanzen entwickelt. Und so ist es nicht verwunderlich, dass zwischen 80 und 90% aller Wildblumen von Wildbienen oder von Insekten bestäubt sind. Und damit sind natürlich die Bestäuber sehr, sehr wichtig und sie spielen natürlich auch bei den Kulturpflanzen eine Rolle. Also es haben verschiedene Studien gezeigt, dass auch zum Beispiel Kirschen von Wildbienen viel effektiver bestäubt werden als von Honigbienen. Das heißt, wenn ich mehr Wildbienen in der Kirschplantage habe, dann habe ich einen höheren Ertrag. Und diesen Ertrag kann die Honigbiene nicht weiter steigern, sondern da brauche ich die Wildbienen dafür, weil die einfach ein ganz anderes Flugverhalten haben, die auch viel öfter zwischen Bäumen hin und her wechseln und damit auch eine Kreuzbestäubung viel effektiver leisten können. Und natürlich, weil sie hauptsächlich an Pollen interessiert sind. Honigbienen sind natürlich auch immer sehr an Nektar interessiert, weil sie auch sehr viel Nektar brauchen und konsumieren und natürlich auch den Wintervorrat sammeln. Und die Wildbienen, die brauchen den eigentlich ja nur für ihren aktuellen Bedarf beim Fliegen, für den Energieaufwand, den sie haben. Und sammeln hauptsächlich Pollen für ihre Nachkommen. Und deswegen sind sie bei der Pollenernte natürlich viel aktiver und können damit auch viel mehr Pollenaustausch zwischen den Pflanzen gewährleisten. Und ja, somit sind sie eben mit die wichtigsten Bestäuber und können eigentlich durch nichts ersetzt werden.
Du hast ja gerade das Thema Generalisten und Spezialisten angesprochen. Also Generalisten, das sind Wildbienen, die bei ihrer Pollen- und Nektarwahl eben nicht so wählerisch sind und die Spezialisten, die teilweise wirklich nur auf eine ganz bestimmte Art gehen und wirklich voneinander abhängig sind. Kannst du da ein konkretes Beispiel geben von so einer typischen hochspezialisierten Art?
Ja, also es sind sogar relativ viele, die so hochspezialisiert sind. Da gibt es natürlich auch Abstufungen. Es gibt welche, die sind, sag mal, oligolektisch, das heißt, sie sind auf eine Pflanzenfamilie beschränkt. Und dann gibt es welche, die streng oligolektisch sind, die oft nur auf eine Gattung gehen. Und ja, Glockenblumen sind ein gutes Beispiel. Also es gibt einige Arten, die auf Glockenblumen spezialisiert sind, die dann tatsächlich nur Glockenblumen als Pollenquelle nutzen und dann eben auch nicht da sind, wenn es keine Glockenblumen gibt. Deswegen ist natürlich die Abhängigkeit von der Pflanzenressource, von der Blütenressource sehr, sehr groß bei den Wildbienen und insbesondere bei oligolektischen Arten. Wenn in der Landschaft die spezielle Nahrungsquelle nicht da ist, dann ist auch die Biene, kann einfach nicht existieren. Und zum Beispiel bei den Glockenblumen, die Glockenblumen-Scherenbiene, also bei den Scherenbienen gibt es mehrere Arten, die auf Glockenblumen spezialisiert sind. Es gibt auch eine Mauerbiene, die auf Glockenblumen spezialisiert ist, die auch relativ selten ist. Dann gibt es außerdem auch noch bei den Schmalbienen, bei denen es eigentlich sonst keine Spezialisten gibt. Die sind alle relativ generalistisch, aber da gibt es eine einzige, die sich spezialisiert hat und die auch auf Glockenblumen. Und es gibt eigentlich eine ganze Reihe von Pflanzen. Gattungen, teilweise auch Arten, also in Mitteleuropa der gewöhnliche Natternkopf, weil es eben keine anderen Natternkopfarten gibt, wird dort natürlich nur diese eine Natternkopfart genommen. Da gibt es die Natternkopfmauerbiene, die auf Pollen nur an Natternkopf sammelt. Und so kann man eigentlich eine große Zahl aufzählen. Es gibt auch jetzt im Frühjahr schon an den Weiden einige Sandbienen, die nur an Weidenpollen sammeln. Das ist eine Besonderheit auch bei den Sandbienen. Da gibt es sonst keine anderen Gattungen, die sich auf Weiden spezialisiert haben. Aber da viele Sandbienen im Frühjahr fliegen, bietet sich das natürlich an. Oder ist nicht verwunderlich, dass das hauptsächlich die Sandbienen sind, die dort auf den Pollen von Weiden spezialisiert sind. Und diese ja, Verbindung zwischen den Bienen und Blumen, die kann man sich natürlich auch zunutze machen, um die anzulocken. Also gerade wenn man im Garten Glockenblumen pflanzt, wenn man einen größeren Weidenstrauch oder Baum hat, mit sowas kann man diese Arten natürlich ganz gut fördern, wenn natürlich auch entsprechende Nistplätze vorhanden sind, aber die sind bei Bodennistern, zum Beispiel, wenn sie nicht gerade spezialisiert sind auf spezielle Bodenarten, dann ist das meistens eher das kleinere Problem. Aber so kann man auch im Garten eigentlich ganz gut gewisse Arten fördern. Manche Arten, die kann man sogar von weiter her über die Zeit herlocken. Ich weiß das aus Bayreuth. Es gibt eine Art, die auf Zaunrübe spezialisiert ist, die Zaunrüben-Sandbiene. Die kommt eigentlich im Bayreuther Raum eigentlich früher nicht vorgekommen, weil es auch keine Zaunrüben um Bayreuth wild gab. Und im Botanischen Garten hat man die eben kultiviert und nach einigen Jahren ist irgendwann auch tatsächlich eine Zaunrüben-Sandbiene dort aufgetaucht. Also die können durchaus auch mal über längere Zeiträume gedacht, auch weitere Strecken überwinden. Und dann kann mal ein einzelnes Tier angelockt werden, wenn dort ein guter Bestand ist und sich dort ansiedeln. Und so kann man auch im Garten oder sonst in der freien Landschaft mit den entsprechenden Ressourcen die Tiere auch gut fördern. Also zumindest einige.
Zu dem Thema, was kann ich eigentlich für Wildbienen tun, um sie zu unterstützen? Du hast ja zusammen mit Eva Strangler ein Buch rausgebracht, Bienen retten. Kannst du uns vielleicht ganz kurz erzählen, um was es in dem Buch genau geht und was ihr da thematisiert?
Ja, also Eva Stangler ist meine Frau, mit der habe ich das Buch geschrieben und wir haben das nicht ganz aus eigenem Antrieb gedacht, jetzt wir wollen jetzt unbedingt ein Buch schreiben, sondern wir haben eben, da ich jemanden von dem Verlag kenne, eine Anfrage bekommen und so sind wir dazu gekommen. War für uns natürlich auch eine neue Erfahrung, ein Buch zu schreiben. Und da ist jetzt, es ist so, der Titel ist recht populistisch gewählt, den hat eben der Verlag gewählt, um Aufmerksamkeit auf das Buch zu lenken natürlich. Und wir haben versucht natürlich möglichst fachlich hochwertige Inhalte zu liefern, was natürlich unser Anspruch war, was sich jetzt leider von vielen anderen Büchern, die sich so peripher mit Bienen und Ähnlichem beschäftigen, leider nicht immer der Fall ist. Deswegen haben wir das als Möglichkeit gesehen, auch mal ein Buch sozusagen für Einsteiger oder es ist ja, kommt ja im Endeffekt aus der Gartensparte, im Endeffekt ein Gartenbuch zu schreiben, wo man einfach die tatsächlichen Bedürfnisse, die die Wildbienen haben, auch gut abbildet und mit einfach das Verständnis aufschafft, was, wie schauen Wildbienen aus, was brauchen die, was machen die und einfach ein bisschen auch Lust zu bekommen, die sich mit Wildbienen ein bisschen zu beschäftigen. Was mir bei anderen Büchern oft fehlt, dass man einfach sagt, okay, stell eine Nisthilfe auf und dann ist gut. Damit ist es aber nicht gut, weil es gibt einfach so vielfältige Lebensweisen bei den Wildbienen und die wenigsten gehen in diese sogenannten Insektenhotels. Und deswegen muss man eigentlich, oder man kann viel mehr machen, als nur ein Insektenhotel aufstellen. Und das war so der Antrieb, das Buch zu schreiben. Und wir gehen natürlich am Anfang erstmal ganz kurz auf die Lebensweise ein, warum Wildbienen wichtig sind, wo der Unterschied zur Honigbiene ist, um dann ja ein paar häufige Arten im Garten vorzustellen und auch mit ein paar Porträts von Wildbienengärten, von Wildbienenspezialisten angelegt wurden. Und der Hauptteil besteht im Endeffekt eine Auswahl an wichtigen Pflanzen, die man im Garten sich anlegen kann, um Wildbienen zu fördern, insbesondere natürlich auch spezialisierte Arten. Und weil natürlich der Nistplatz genauso dazu gehört, also im Endeffekt gehören eigentlich oft drei Sachen dazu. Das ist die Nahrung, das ist der Nistplatz und das ist das Baumaterial fürs Nest. Also das wird oft auch vergessen und diese drei Komponenten versuchen wir abzubilden und auch für Bodennisten der Bienen ein paar Ideen zu liefern, wie man die fördern kann mit sogenannten Beebanks, also so ein Nisthügel für Wildbienen, die natürlich auch von verschiedensten anderen Wespen und Hautflüglern angenommen werden. Und am Ende natürlich auch nochmal, was sind wichtige Baumaterialien für Wildbienen? Also insbesondere Harz ist was, an das oft keiner denkt. Es gibt natürlich nicht so viele Arten auch, die Harz nutzen, aber es gibt auch einige sehr attraktive, schöne Arten, die das nutzen und die man auch damit fördern kann. Auch wenn man jetzt eine Blattschneiderbiene denkt, die ihr Nest mit Blättern auskleidet. Die braucht natürlich entsprechende Blätter von Sträuchern oder Bäumen in der Nähe. Und da ist es auch immer ganz interessant, wenn man diese Ausschnitte sieht, dann kann man eigentlich schon an dem Form des Ausschnitts sehen, ah, da war eine Blattschneiderbiene unterwegs. Und so sind so ein paar Sachen drin, auf die wir aufmerksam machen wollen und die Möglichkeiten, wie man Wildbienen eben im Garten fördern kann. Und nachdem wir natürlich als Biologen oder Ökologen natürlich auch an den Arten sehr interessiert sind, war es uns natürlich auch Anliegen, ein bisschen Porträts noch von Wildbienen reinzubringen, auch wenn es jetzt eigentlich ein Gartenbuch ist. Aber das haben wir dann noch, wollten wir unbedingt drin haben. Und deswegen ist auch noch eine Übersicht der Gattungen mit drin, wo die häufigeren Gattungen zumindest alle mit einem Foto porträtiert sind und kurz erklärt sind und das Ganze aufgeteilt in die Familien, die eben hier in Mitteleuropa vorkommen.
Falls jetzt einige Hörerinnen und Hörer Lust bekommen haben sollten, die die Wildbienen in ihrem Garten zu unterstützen. Was sind denn deiner Meinung nach so erste Schritte oder welche Tipps gibst du denn da gerne für Menschen, die sich für das Thema interessieren und sich da ein bisschen annähern möchten?
Also die Blütenressourcen sind natürlich erstmal das allererste, mit denen man Wildbienen fördern kann. Das kann man auch am Balkon machen, das kann man im Garten machen. Wenn man entsprechende Pflanzenarten dort im Topf oder Freiland aussät, das ist schon mal, glaube ich, das Wichtigste. Da sollte man natürlich drauf achten und da wird leider auch immer viel zu wenig drauf geachtet, dass man einheimische Arten nimmt, weil natürlich die heimischen Bienenarten auch auf die heimischen Pflanzenarten spezialisiert sind. Und es gibt natürlich auch Arten aus Südeuropa und auch von noch weiter weg, die auch von Wildbienen und insbesondere auch natürlich von der Honigbiene genutzt werden. Aber oft ist es so, dass da nicht unterschieden wird zwischen einer Pollennutzung und einer Nektarnutzung. Das heißt, wenn jetzt ein südostasiatischer Strauch im Garten von einem Haufen Honigbienen angeflogen wird und eventuell auch von Wildbienen, dann heißt es noch lange nicht, dass ich damit tatsächlich die Wildbienen fördern kann, weil eventuell ist es einfach nur eine Nektarquelle, die zwischendurch mal genutzt wird als Treibstoff, also sozusagen eine Bienentankstelle, aber die keinerlei Nutzen für zukünftige Nachkommen hat, weil sie eben keinen entsprechenden Pollen liefert. Und dementsprechend ist der Blütenbesuch nicht gleichzusetzen mit einer tatsächlichen Förderung von Wildbienen. Und das muss man, glaube ich, beachten. Und da kann man natürlich mit heimischen Arten am wenigsten falsch machen. Und da kann man gerade mit Korbblütlern, mit Schmetterlingsblütlern, also mit verschiedensten Kleearten, mit Hornklee, mit Wicken, mit sonstigen ja, Korbblütlern auch, die auch sehr gerne angenommen werden, insbesondere von später fliegenden Arten wie Pippau und ähnlichen Arten. Also da kann man einiges machen. Man kann natürlich auch für die oligolektischen Arten sehr gut was tun. Natternkopf ist immer absoluter Knüller, also da geht ganz viel hin. Auch die Glockenblumen kann man natürlich die speziellen oligolektischen Arten damit fördern. Also das sind so die ersten Sachen, die ich auf jeden Fall machen würde. Und die kann man auch relativ leicht machen. Damit kann man sich auch ja, einfach die Bienen beobachten, wenn man sich mal da hinsetzt im Frühjahr oder Sommer und bei schönem Wetter sieht, was da an Flugverkehr ist, dann bekommt man eigentlich so einen ganz guten Eindruck, was wo fliegt. Und man kann auch, ohne die Tiere zu fangen, schon die Formenvielfalt mit der Zeit ganz gut einschätzen und auch besondere Arten, die gute Merkmale haben, wie die Langhornbienen, also die Männchen der Langhornbienen, die haben eben sehr, sehr lange Fühler, die im Endeffekt so lang sind wie der ganze Körper, die einfach sehr auffällig sind, die man, wenn man sie einmal gesehen hat, sofort erkennt. Und so kann man eben an den entsprechenden Nahrungsressourcen sich eigentlich auch schon ein bisschen mit den Wildbienen beschäftigen. Das Weitere wäre natürlich, die entsprechenden Nistplätze zu schaffen. Das sind natürlich das Einfachste. Solche Nisthilfen, wie sie in den sogenannten Insektenhotels verwendet werden, wobei die leider auch oft nicht gut gemacht sind. Das heißt, entsprechende Totholz- oder Holzklötzchen, die angebohrt sind, aber da müssen die auch sauber angebohrt sein. Das Holz nicht gerissen sein, damit irgendwie keine Pilze oder sowas reinkommen und Parasiten oder eben Schilfnisthalme, die sind auch sehr gut geeignet, aber man muss natürlich da bedenken, dass nur ein relativ kleiner Teil der Arten in solchen oberirdischen Nisthilfen nistet und die meisten Arten eben im Boden nisten. Und deswegen sind auch im Garten zum Beispiel und sonst überall sind offene Bodenstrukturen eigentlich immer sehr wichtig. Steingärten, die sehr locker nur mit Pflanzen bestanden sind, sind da auch ein ganz wichtiges Element im Garten, wo man Wildbienen gut fördern kann, wo eben zwischen den Steinen eben in dem sandigen Material die gut ihre Nester anlegen können und entsprechend bepflanzt mit Glockenblumen, mit Sonnenröschen, mit Fetthennen und Ähnlichen kann so ein Steinbeet auch eigentlich eine kleine Wildbienenoase sein. Und da, so kann man eigentlich Schritt für Schritt ja, mit verschiedenen Sachen anfangen. Und so haben wir das im Buch eben auch erklärt. Also man kann natürlich dann noch mehr Aufwand betreiben und so einen Sandhügel sich anlegen oder eine Sandfläche in den Garten integrieren. Und das sind natürlich dann die fortgeschritteneren Sachen.
Du hast ja gerade das tolle Beispiel mit der Nektartankstelle gebracht. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, wie Pollen und Nektar von den Wildbienen unterschiedlich genutzt werden und wofür sie beides konkret brauchen?
Also der Nektar, der dient meistens oder hauptsächlich der Eigenversorgung. Ist ja so, dass die Weibchen ja die Brutfürsorge übernehmen und die Männchen eigentlich ein relativ kurzes Leben haben. Die sterben relativ bald nach der Paarung und dann kümmert sich bei den solitären Arten eben ein Weibchen um ihr Nest und gräbt es entweder im Boden oder sucht sich es sonst irgendwo ein Schilfhalm oder ähnliches, wo sie eben ihr Nest anlegt und macht dort einzelne Brutzellen. Und für das ganze Hin- und Herfliegen brauchen sie natürlich Energie und die holen sie sich hauptsächlich aus dem Nektar, aus dem Zucker und der Energie, die eben da drin ist, um ihren Eigenbedarf zu decken. Und viel mehr brauchen sie fast nicht. Und deswegen ist natürlich, kann so ein Weibchen auch von einer spezialisierten Art mal an einer Blume angetroffen werden, wo sie normalerweise kein Pollen sammelt, wo sie einfach nur Nektar ja, als Tankstelle nutzt und das für den Eigenbedarf dann zum Fliegen braucht. Und wenn es um die Nestversorgung geht, der Nachkommen, da spielt eigentlich der Pollen die größere Rolle. Oft wird auch Nektar noch mit in den Pollen dazugemischt, um ja, das Ganze entweder fester zu machen oder aus welchen Gründen auch immer. Aber die Hauptnahrungsquelle für die Larven der Wildbienen ist der Pollen. Und der ist natürlich damit sehr wichtig für die Reproduktion und ist damit auch oft die limitierende Grenze für Wildbienenpopulationen, insbesondere für spezialisierte Arten, wenn nicht genügend Pollen da ist. Wenn ich jetzt zwar die Arten da habe, aber relativ wenige Individuen oder relativ wenige Blüten, dann gibt es dort natürlich auch nur ein eingeschränktes, ja, eingeschränkte Summe an Pollen, die dort zur Verfügung steht. Und teilweise braucht eine Biene mehrere hundert Einzelblüten, um ein Nest zu verproviantieren für einen Nachkommen. Und damit ist natürlich die Ressource, kann dann recht schnell limitiert sein. Und so kommt es eben zustande, dass die Wildbienen sehr stark auch von den Blütenressourcen in der Landschaft abhängen. Und ja, so kann man sich das erklären, warum zwar Arten da sind, aber nur in sehr kleinen Abundanzen, wenn eben auch die Blütenressourcen sehr stark begrenzt sind.
Okay, das heißt, wenn ich im Garten wirklich was machen möchte, ist es zum einen wichtig, die Pollenquelle als auch die Nektarquelle zu fördern. Wie siehst du das oder was ist da deine Meinung? Ist es schon ausreichend, da einige oder ein Individuum von einer Art zu pflanzen? Kann es schon was bewirken oder muss ich da auch darauf achten, dass diese Pflanzen dann ausreichend vorhanden sind?
Je nachdem, also es kommt natürlich auf die Pflanzen drauf an und wie viele Spezialisten darauf gehen und ob die auch noch andere Arten nutzen können. Also ich sage mal, ein Natternkopf, selbst wenn jetzt eine Natternkopf-Mauerbiene eventuell mehrere Individuen bräuchte, aber ein Natternkopf kann sehr groß sein und sehr viele Einzelblüten liefern. Also da kann man mit einer Pflanze schon was bewirken und er wird natürlich auch von vielen anderen Arten genommen. Und für die eher generalistischen Arten, die dann verschiedene Arten im Garten nutzen, verschiedenste Blütenpflanzen nutzen. Für die ist es dann weniger ein Problem, aber eben die Spezialisten haben da wieder das Problem, dass wenn die jetzt beispielsweise auf den Hufeisenklee spezialisiert sind und ich habe in meinem Steingarten eine Hufeisenkleepflanze, dann wird es nicht reichen, um dort eine Population der Hufeisenklee-Mauerbiene anzusiedeln. Das ist dann einfach viel zu wenig. Und das Problem, was auch die Wildbienen, die Spezialisierten haben, warum sie das machen, ist, dass die Pflanzen auch im Endeffekt eine chemische Abwehr haben. Also das heißt, der Pollen ist eigentlich keine besonders gute und ja, einfach zu verdauende Nahrungsquelle. Die Pollenkörner an sich haben schon eine spezielle Struktur und sie haben auch eine ja, gewisse chemische Zusammensetzung, dass sie nicht einfach von jedem verdaut werden können. Und bei den Wildbienen konnte man auch zeigen, dass wenn man die umsetzt, die Larven auf einen ja, Fremdpollen, auf den sie nicht spezialisiert sind, dass sie dann oft auch nicht überleben. Das heißt, die können gar nicht mit einem Fremdpollen überleben, weil sie sich einfach so sehr stark an eine gewisse Nahrungsquelle, an eine gewisse Pollenquelle spezialisiert haben. Und damit brauchen sie die auch. Also da sind sie auf Gedeih und Verderb einfach darauf angewiesen. Und das ist eben die Ursache, dass eben viele der spezialisierten Arten auch so selten geworden sind. Auf der anderen Seite kann man sie natürlich auch mit den speziellen Nahrungsressourcen entsprechend auch fördern. Und da kann man insbesondere, wenn man natürlich weiß, was kommt bei mir in der Gegend vor, die entsprechenden Nahrungsressourcen auch im Garten anlegen. Das muss natürlich nicht immer in Riesenmengen sein, weil oft ist ja außenrum auch noch andere ähnliche Nahrungsressourcen vorhanden, aber so kann man die sehr gut fördern.
Wenn ich eben Saatgut jetzt besorgen möchte für meinen Garten, gibt es da etwas, was ich beachten muss, wenn ich Wildbienen dadurch unterstützen möchte? Unterscheidet sich da irgendwie die Qualität des Saatguts beispielsweise?
Ja, es gibt natürlich da schon große Unterschiede. In Deutschland gibt es jetzt ein Gesetz, das es verbietet, nicht autochthones, also nicht regionales Saatgut in der freien Landschaft auszubringen. Da gibt es natürlich auch einige Ausnahmen davon, aber im Allgemeinen wird jetzt schon darauf geachtet, dass bei Wildpflanzen, die eben in Deutschland oder in der Region vorkommen, das entsprechende Saatgut auch nachgezogen ist von Arten, die aus der Region kommen, weil die genetische Vielfalt natürlich auch sonst so bei den Pflanzen verloren geht. Wenn ich jetzt irgendwelche züchterisch bearbeiteten Pflanzen nehme, also bei einigen Wildpflanzen oder bei relativ vielen sogar, gibt es das ja, also ob das jetzt ein Hornklee ist oder ob das Glockenblumen sind, die können natürlich irgendwo in China viel billiger produziert werden und sind aber dann eventuell züchterisch bearbeitet. Da kann natürlich auch ja, Fremdmaterial von anderen Pflanzen mit drin sein. Und dementsprechend kann es natürlich da auch zu einer Florenverfälschung kommen und die genetische Diversität sinkt natürlich, weil die Pflanzen ja oft einfach regional angepasst sind an die regionalen klimatischen Bedingungen. Auch kann das tatsächlich sehr lokal sein an Nutzungsregimen, insbesondere wenn es zum Beispiel seit Jahrhunderten oder Jahrzehnten eine Beweidung gibt und die ab einem gewissen Zeitpunkt immer anfängt, dann kann es sein, dass das sehr stark selektiert ist auf Arten, die vor der Beweidung schon das Blühen anfangen, um dann eben sich reproduzieren zu können. Und so ist es natürlich schon wichtig, auch in der Landschaft die genetische Vielfalt nicht einzudämmen, indem man nur Zuchtmaterial aus einem Riesenbetrieb nimmt. Und in Deutschland gibt es da ja mehrere Saatguthersteller wie Rieger Hoffmann oder Saatenzeller, die sich jetzt eben spezialisiert haben, auch schon teilweise sehr lange spezialisiert sind auf regionales Saatgut. Auch da gibt es, kann man immer noch argumentieren, man müsste es noch weiter verfeinern. Am besten ist es natürlich immer ein lokales Saatgut zu nehmen, also von der Nachbarwiese, die noch schön ist, Samen zu sammeln und die anzusäen oder zu fördern. Das ist natürlich immer das Beste, aber natürlich auch nicht immer praktikabel, weil es das natürlich nicht irgendwo normalerweise zu kaufen gibt. Da muss man dann selber zur Tat schreiten. Aber wenn man das für den Garten macht, kann man das natürlich auch machen, wenn man irgendwo entsprechende Pflanzen sieht, dort einfach ein paar Samen mitnehmen. Heißt natürlich nicht, dass man die dort dann am Wildstandort ausrupfen und ausrotten soll. Das sollte man natürlich vermeiden. Aber bei vielen Arten, wenn sie gerade am Samen produzieren sind, geht es natürlich gut. Und so kann man das natürlich lokal angepasste Sippen auch fördern und entsprechend diese Risiken, die mit der Einengung der genetischen Vielfalt bestehen, die kann man natürlich so weitestgehend verhindern. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass mit dem Klimawandel ein gewisser Austausch eventuell sogar manchmal vorteilhaft sein kann, wenn sich die äußeren Klimabedingungen ändern, auf die wir natürlich jetzt nur bedingt Einfluss haben. Und das tun sie ja gerade in erheblichem Maße. Und da kann es natürlich sein, dass Arten, die jetzt ja, von doch ein bisschen weiter herkommen, die an einem anderen Standort gewachsen sind, insbesondere einem, der vielleicht etwas wärmebetonter oder trockener ist, dass die an dem neuen Standort, wo es jetzt dann über die Lauf der letzten Jahrzehnte oder auch der nächsten Jahrzehnte noch eventuell wärmer und trockener werden kann, dass die sich dort dann besser durchsetzen. Also das ist gar nicht so einfach in unseren heutigen Zeiten alles richtig zu machen und man muss auch immer dazu lernen und ja, sich an die Gegebenheiten, die in Zukunft herrschen werden, anpassen. Und auch bei den Wildbienen ist es so, dass die Arten, manche Arten, die sind absolute Klimawandelverlierer. Insbesondere Gebirgsarten, die leiden natürlich darunter. Also bei den Hummeln, bei den Gebirgshummeln sieht man das jetzt schon, dass die natürlich ihren Lebensraum, der verschiebt sich langsam nach oben und wird dadurch immer kleiner. Es gibt Hummelnarten wie Bombus alpinus, die im Endeffekt fast nur über 2000 Meter hoch vorkommt und bis auf fast 3000 Meter, glaube ich, hochgeht. Und die hat natürlich ein gewaltiges Problem in Zukunft. Und während andere, die ja, mehr wärmegetönte und trockene Lebensräume bevorzugen, teilweise sich jetzt viel stärker ausbreiten und auch mehr nach Norden kommen und somit den neu erschlossenen Lebensräumen für sie, die klimatisch jetzt dann geeignet sind, auch folgen. Und so ist es natürlich. Aktuell kann man das sehr gut sehen. Also wir sehen das in Mitteleuropa, dass es immer mehr Neufunde von mediterranen Arten gibt. Also da kommen eigentlich jedes Jahr kommt was Neues dazu. Während auf der anderen Seite natürlich die manche Arten einfach immer weiter verschwinden. Und in der Summe könnte man annehmen, dass in Mitteleuropa der Klimawandel für die Bienen wahrscheinlich in der Summe leicht positiv ist, weil das Klima wärmer ist und viele Bienen wärmeliebend sind. Aber wenn es nicht die entsprechenden Lebensräume in der Landschaft gibt, dann nützt auch das nichts. Also wir müssen eigentlich viel mehr schauen, dass wir in der Landschaft die verbliebenen hochwertigen Lebensräume fördern und schützen und die eigentlich auch noch wieder ausweiten, also mit viel mehr extensiven Wiesen, mit Magerrasen, mit entsprechenden Feuchtbiotopen. Auch mit der entsprechend angepassten extensiven Bewirtschaftungsweise. Und dann kann man auch eine entsprechende Artenvielfalt wieder etablieren und auch für die Zukunft sichern. Und wenn man sich entsprechende ja, Lebensräume, wie sie in Rumänien oder Bulgarien noch teilweise existieren, wo einfach die Landbewirtschaftung noch ist, wie sie hier vielleicht vor 100 Jahren war. Und man dort die Blumen- und Bienenvielfalt sieht, da kann man nur staunen und aber auch davon lernen und sehen, dass es möglich ist, so eine Artenvielfalt zu haben. Natürlich nicht überall, weil natürlich die intensive Landwirtschaft irgendwo auch natürlich ihren Platz will und braucht, um uns mit vielen Nahrungsmitteln zu versorgen. Aber eigentlich sind diese extensiven Landnutzungsformen, die eventuell mit dem Klimawandel auch angepasst werden, eigentlich das Optimum für Wildbienen.
Du hast ja gerade angesprochen, dass der Klimawandel sehr große Auswirkungen auf die Wildbienen hat, generell auf das Artensterben. Und welche Rolle spielt denn die Landwirtschaft diesbezüglich, vor allem im Hinblick auf Insektizide und Pestizide, die ja verheerende Folgen für unsere Insekten, aber eben auch für die Wildbienen haben?
Ja, also das spielt natürlich auf jeden Fall eine große Rolle, sowohl direkt als auch indirekt. Es gibt natürlich Insektizide, von denen man auch weiß, dass sie einfach schädlich für Bienen sind oder generell für viele Insekten. Das ist der direkte Effekt, also dass es einfach einen direkten Schadeffekt von Spritzmitteln gibt. Das andere ist der indirekte Effekt auf die Pflanzenvielfalt. Also wenn überall Roundup gespritzt wird, um die Blütenpflanzen zu eliminieren, dann fehlt natürlich auch die Nahrungsressource. Und wenn man sich historische Getreidefelder anschaut, dann weiß man, warum es früher so viele Mohnbienen gab, weil einfach die Nahrungsressourcen in dem Getreidefeld früher super waren für Wildbienen, insbesondere auch für spezialisierte Arten wie der Mohnbiene. Und heute sind die fast ausgestorben. Und dementsprechend sind es im Endeffekt zwei Level, die hier negativ auf die Wildbienen einwirken. Das eine ist eben direkte Schadwirkung und das andere ist die Verknappung der Nahrungsressourcen. Und zusammen ist es natürlich, führt es dazu, dass die Lebensräume in der Agrarlandschaft kaum noch für Wildbienen geeignet sind. Und wenn dann für sehr wenige, sehr generalistische Arten, die eben mit den wenigen Ackerunkräutern, die sich irgendwo noch behaupten können, die als Nahrungsressource nutzen. Und das sind aber relativ wenige Arten, die das überhaupt noch können. Und man sieht auch, dass es zwischen den Artengruppen deutlich unterschiedlich ist. Also insbesondere die Sandbienen, die leiden im Moment in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel stärker als beispielsweise die Furchenbienen und Schmalbienen, von denen ja auch einige sozial sind. Also die können teilweise auch in intensiven Agrarlandschaften noch überleben, während viele Sandbienen einfach aus welchen Gründen auch immer, immer mehr verschwinden. Also selbst häufige Arten, die werden immer seltener und das sind nicht alle gleich, ja, betroffen.
Wie kann man denn die Landwirtinnen und Landwirte dahingehend einbinden, beziehungsweise was muss man deiner Meinung nach da beachten?
Also wir versuchen das natürlich auch mit verschiedensten Möglichkeiten, die wir haben. Einerseits bei der Naturschutzstiftung, bei der ich arbeite, versuchen wir natürlich immer mit Landwirtinnen zusammenzuarbeiten. Und das funktioniert auch oft gut. Man muss ihnen eben entsprechende Honorierung anbieten. Das ist klar, weil sie leben ja schließlich davon. Und auch ja, den gewissen Respekt auch, den oder die Erfolgshonorierung auch mal in Form eines Lobs, dass sie das richtig machen, dass sie das gut machen, weil das ist natürlich, steht die intensive Landwirtschaft immer mehr am Pranger, aber da kann natürlich auch nicht jeder Landwirt was dafür und viele Landwirte werden natürlich auch von dem Preisdumping, das bei uns herrscht, dorthin getrieben. Die würden das vielleicht auch gerne anders machen, aber dadurch, dass die Discounter und die ja, Lebensmittelproduzenten, die Großen und entsprechend auch die Politik auf die Landwirte einwirkt. Ihr müsst immer größer werden, ihr müsst immer intensiver produzieren, sonst könnt ihr nicht überleben. Wenn man das natürlich ständig hört, dann kann man natürlich verstehen, warum die Landwirte das so machen. Und insbesondere die kleineren Betriebe sind natürlich die am meisten darunter leiden und am ehesten aufhören. Und dies sind eigentlich die, die wir am meisten brauchen, weil die einfach durch ein abgestuftes Nutzungsregime dafür sorgen, dass in der Landschaft viel Heterogenität herrscht. Das heißt, unterschiedliche Schnittzeitpunkte beim Mähen. Also jeder Landwirt hat irgendwie meistens irgendwie einen anderen Zeitpunkt, wo er mäht. Und das hilft natürlich auch den Wildbienen. Wenn jetzt nicht alles in einer Landschaft auf einmal von einem Riesenbetrieb runtergemäht wird, dann ist einfach keine Nahrungsressource mehr da. Und dann haben die wirklich ein großes Problem, die Wildbienen. Und wenn es viele Landwirte gibt, die unterschiedlich wirtschaften, dann ist irgendwo immer was da. Und das ist natürlich auch der Grund, warum man, sagen wir mal, die extensive Landwirtschaft und auch die kleinbäuerliche Landwirtschaft viel mehr fördern muss. Und damit kann man auch wirklich Biodiversität fördern. Und das muss natürlich auch dem Konsumenten klar sein, mit dem, was er kauft, trägt er natürlich auch dazu bei, wie die Landschaft draußen aussieht. Es ist natürlich viel nicht bewusst. Es ist natürlich sehr einfach im Lebensmittelregal zu irgendwas zu greifen, was vielleicht auch billig ist. Aber die Kosten, die bestehen immer noch und die zahlt am Endeffekt die Natur. Und wenn man irgendwann so weitermacht, dann ist es halt an irgendeinem Punkt, wo die Natur nicht mehr bezahlen kann. Und dann spiegelt sich das wieder zurück auf uns und dann müssen wir wieder bezahlen. Und das muss den Leuten natürlich mehr bewusst werden. Und wenn es ein viel besseres Miteinander mit der extensiven Landwirtschaft gibt und die Leute dafür bereit sind, auch das zu honorieren, dann kann natürlich auch die Biodiversität und auch natürlich die Wildbienenvielfalt viel besser existieren, weil die Landwirte natürlich dann bereit sind zu sagen, okay, ich lasse jetzt da einen Streifen am Acker stehen, wo die Ackerwildkräuter bleiben, wo der Mohn wächst und so weiter. Und den einen Teil der Wiese, den mähe ich ein bisschen später, damit die entsprechenden Pflanzen weiterblühen können. Und im Endeffekt, das ist das, was wir brauchen. Und das ist natürlich einfach hauptsächlich politisch umzusetzen, aber wir versuchen das natürlich auch mit verschiedenen Naturschutzprojekten, wo wir mit Landwirten zusammenarbeiten, wo wir auch mit der Landwirtschaft Ideen entwickeln, was für die praktikabel ist, neue Bewirtschaftungsmethoden, die auch, sag mal, eventuell dem Klimawandel gerecht werden, auch dem zusätzlichen Nährstoffeintrag durch die Luft, den wir immer mehr haben, der einfach vor 100 Jahren noch nicht so da war. Und das muss man natürlich auch bei den Bewirtschaftungen mitdenken und auch beim zukünftigen Erhalt von Schutzgebieten. Und man wird sicherlich nicht jede Art erhalten können im Rahmen des Klimawandels. Manche werden sich einfach verabschieden. Aber man kann natürlich mit entsprechenden Bewirtschaftungsweisen und länger gedachten Zielen und Methoden in Zukunft die Artenvielfalt und die Wildbienenvielfalt schon gut stärken.
Ich finde, das war jetzt total das schöne Schlusswort, Sebastian. In den letzten Minuten hast du einfach nochmal so schön klar gemacht, dass nicht nur die Landwirtinnen und Landwirte eine Verantwortung tragen, sondern auch wir als Konsumentinnen und Konsumenten. Wir haben da einfach echt die Möglichkeit, mit unserem Kaufverhalten zu einem Wandel beizutragen und auch so Insekten und speziell Wildbienen zu unterstützen. Ich danke dir, dass du heute da warst. Es war super spannend und ich hoffe, dass einige Hörerinnen und Hörer ganz viel zum Thema Wildbienen mitnehmen konnten und dass sie jetzt auch einfach selbst Lust haben, vielleicht in ihrem Garten oder auf dem Balkon etwas für Wildbienen zu tun. Es kann ja, wie du schon gesagt hast, mit ganz kleinen Schritten anfangen und ich hoffe, dass die Sendung die ein oder andere dahingehend ein bisschen motiviert hat. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und da warst.
Hat mich auch sehr gefreut.
An alle, die Lust haben, sich noch mehr mit dem Thema zu befassen, die lade ich ganz herzlich ein, ab Mai, die Wildbienenausstellung im Botanischen Garten anzuschauen. Auch da kann man noch mehr über Wildbienen und deren Förderung erfahren. Ich würde mich riesig freuen, die eine oder den anderen von euch im Garten zu sehen. Die Ausstellung ist kostenlos und es gibt einfach super viele spannende Infos zum Thema Wildbienen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wir hören uns in der nächsten Bioskop-Sendung zum Thema Corona und Haustiere von Gary und Julia. Wir freuen uns drauf, euch dann im Mai wiederzusehen.